Zuerst möchte ich mich bedanken für die nette Einführung und möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie die große Aufmerksamkeit für das Thema Aufmerksamkeit aufbringen. Und ich möchte Ihnen kurz vorstellen, was ich mit Ihnen heute vorhabe. Ich werde Ihnen eine ganz kurze Einführung in das Thema geben. Dann möchte ich zuerst mit Ihnen zwei kleine Aufmerksamkeitsübungen machen. Dann werde ich Ihnen die grob in drei Grundmerkmale der Aufmerksamkeit und die entsprechenden neuronalen Grundlagen einführen. Dann möchte ich Ihnen eine von mir sehr präferierte Methode der Aufmerksamkeitsforschung vorstellen, weil die extrem einfach ist. Und dann möchte ich Anwendungsbeispiele aus der aktuellen Forschung, wie sie im Moment passiert, darstellen. Und am Schluss möchte ich Ihnen noch sagen, weil die Botschaft ist auch, dass Aufmerksamkeitsleistungen im Alter nachlassen, wie man das Ganze auch noch trainieren kann. Gut. Sie sehen hier eine Abbildung eines Calatrava-Gebäudes und Calatrava hat viele seiner Gebäude in der Form eines Auges dargeboten, was eben so ein bisschen den Blick in die Welt darstellen soll und von daher so für mich immer ganz klar mit Aufmerksamkeit verbunden ist. Ich gehe aber zurück auf einen unserer namhaftesten Forscher, das ist der Michael Posner. Und Michael Posner hat schon 1990 das Zitat uns gegeben, dass vieles unseres Verhaltens auf der Aufmerksamkeit beruht. Also welchen Dingen wir Aufmerksamkeit zuwenden, bestimmt auch in hohem Maße das, was wir tun. Das ist uns immer ganz schnell da klar, wo wir nicht die nötige Aufmerksamkeit bringen können, die wir für erforderlich halten, um zum Beispiel einen schönen Vortrag zu kreieren. Die gemeinsame Aufmerksamkeit, die ich jetzt bei Ihnen hier so schön sehe, die Sie mir schenken, die beginnt schon ganz früh, nämlich in dieser ersten Mutter-Kind-Beziehung, ist das Erste, was Mutter und Kind gemeinsam in der Umwelt erkunden, mit häufig dieser Zeigebewegung verbunden. Und das heißt, hier wird die Aufmerksamkeit sowohl des Kindes durch die Mutter auf das Kind oder aber auch von dem Kind auf die Mutter übertragen. Und zwar wird das deutlich an dieser Zeigebewegung. Und neuere Forschungen zeigen, dass sozusagen das der Beginn aller Kommunikation ist. Also dass diese ursprüngliche Geste eben sehr stark mit der kommunikativen und der Sprachentwicklung verbunden ist. Und die zeigt auch, dass Eltern, die einen höheren Bildungsstand haben, von denen wir jetzt immer wissen, dass deren Kinder leistungsfähiger sind, intelligenter sind, kreativer sind, in der Sprache besser gebildet sind, schon in dieser Phase mehr Gesten haben als eben Eltern niederer Bildungsschichten. So, jetzt möchte ich gerne mit Ihnen ein Experiment machen, was ich nicht weiß, ob das auf diese Entfernung hin funktioniert. Aber wir werden es trotzdem mal versuchen. Und zwar sollen Sie bitte zählen, wie oft es in der Mannschaft mit den weißen T-Shirts einen Ballwechsel gibt. Aufgabe klar? Können Sie alle sehen? Es wird ich mache es groß.
Also das Weiß gibt oder?
Sie haben eine weiße Mannschaft und Sie haben eine schwarze Mannschaft. Und Sie sollen einfach mal jetzt in diesem kurzen Video, das dauert nur eine Minute, zählen, wie viel Mal wechselt die weiße Mannschaft den Ball. Also die werfen sich den untereinander zu und Sie sollen einfach mal zählen, wie häufig die den Ball wechseln. Thank you. Wer hat's rausbekommen? Wer ist 15? Wer ist oberhalb von 15? Wer ist unterhalb von 15? Die, die 15 sagen, haben recht, es sind genau 15. Ist Ihnen bei diesem Film etwas aufgefallen? Kennen Sie den Film? Wer kennt den Film? Wer kennt den nicht? Die, die den Film nicht kennen, ist demjenigen auch etwas aufgefallen? Okay, wir schauen uns das weiter an. 15 ist richtig. Wer hat den Gorilla nicht gesehen? Gott sei Dank. Warum glauben Sie, haben Sie den Gorilla nicht gesehen? Ja. Aber Sie haben deutlich gesehen, dass der also ziemlich viele Faxen gemacht hat und sehr auffällig durch die Szenerie sich durchbewegt hat. Also nicht sehr unscheinbar dort war, sondern sehr, sehr auffällig. Und Sie denken, hier steht eine Psychologin vor uns und die hat immer solche Tricks drauf, genau. War aber wirklich so gemeint, wie ich es gesagt habe in diesem Falle, weil das alleine reicht schon aus, um Ihre Informationsaufnahme so einzuschränken, dass Sie eben alles andere, was in der Szenerie sich sonst noch so ergibt, jenseits der Ballwürfe natürlich ausblenden. Und das sollten Sie auch tun. Ich gebe Ihnen jetzt noch mal eine zweite Übung und ich hoffe, das ist einfacher. Das gibt man Kindern vor. Ich weiß nicht, ob Sie diese Kinderbuchserie kennen. Die heißt Wo ist Walter? Und Walter muss in verschiedenen Plätzen der Welt gesucht werden und natürlich werden die Szenerien immer komplexer, immer komplexer. Es wäre jetzt sehr nett, wenn einer von Ihnen, der Walter entdeckt, auch anders, also so wie Walter aussieht. Unten rechts. Achten Sie nicht nur auf gestreifte Pullover. Das ist nämlich genau beabsichtigt. Aber es gibt nur einen einzigen Walter auf dieser Szenerie. Das ist sehr klein, ja, ich weiß. Gut, okay. Ganz hinten, glaube ich, kann man das gar nicht mehr sehen. Ich helfe Ihnen. Walter ist da. Oh ja. Die verbirgt sich hier in dieser Szenerie. Aber es gibt ganz viele gestreifte Pullis, es gibt auch ganz viele gestreifte Hosen, aber man muss sehr, sehr spezifisch schauen, dass man genau diese Figur identifiziert. Wie gesagt, sind Kinderbücher, gibt es in vielfacher Ausfertigung, Walter im Zoo, Walter auf der Kirmes, Walter auf dem Volksfest etc. etc. Und Sie können sich schon vorstellen, was soll hier bei den Kindern geschult werden? Ja, einerseits Konzentration, aber was hilft wahrscheinlich, wenn man vor so einer Szenerie sitzt, Walter wirklich zu finden? Ja, und dann, wie sieht Ihre Strategie aus? Wie finden Sie dieses Bild? Es gibt ja ein dominantes Merkmal von Walter, und zwar ist das dieser gestreifte Pulli. Und Sie werden schon merken, diese Szenerie enthält ganz viele Personen, aber es gibt nur relativ wenige mit diesem gestreiften Pulli. Also ich habe schon ein Suchfeld und wenn ich das ganz systematisch abgehe, dann werden Sie merken, irgendwann landen Sie bei Walter und entdecken den eigentlich ganz gut. Ich habe es Ihnen jetzt extrem schwer gemacht, weil Sie natürlich sehr entfernt sitzen, ist extrem klein. Aber ich wollte Ihnen nur ein Beispiel geben, dass man hier das Wahrnehmungsfeld eher weit machen muss. Man muss strategisch vorgehen, man muss ganz genau klar absuchen, um dann wirklich zu dieser Position zu kommen. Gut, das ein bisschen zur Einführung, dass wir einmal eine sehr selektive Wahrnehmung und Aufmerksamkeit haben auf einen ganz bestimmten Aspekt der Situation. Und hier ist es so, wir müssen uns flexibel darauf einlassen, eben eine ganz bestimmte Konfiguration in einem sehr weiten Feld zu suchen. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Aufmerksamkeitsfunktionen. Was ist jetzt das wesentliche Merkmal von Aufmerksamkeit? Da kann man, wenn man allein ein Wörterbuch der Psychologie aufmacht, dann haben Sie alleine 4 Seiten, die Ihnen Auskunft geben über die Grundzüge der Aufmerksamkeit. Das wollte ich Ihnen hier nicht zumuten. Ich habe mal die 3 wesentlichen herausgesucht. Das ist einmal, was Sie jetzt gesehen haben, die selektive Funktion, das heißt die Fähigkeit, bestimmte Teile des Reizangebotes zu beachten. Und das war die erste Aufgabe, nämlich die Ballwechsel der weißen Mannschaft zu beachten und diese zu zählen. Und das ist ja wunderbar gelungen. Dann gibt es eine mobilisierende und intensivierende Funktion. Das heißt, die Fähigkeit, einem Wahrnehmungs- bzw. Denkprozess eine größere Klarheit bzw. Intensität zu verleihen. Das ist das zweite Beispiel. Das ist nämlich unser Walter. Wir kennen Walter und wir müssen jetzt in dieser großen Szenerie versuchen, unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf einen Punkt zu konzentrieren, sondern wir müssen schauen, wie wir diese Konfiguration in diesem Wahrnehmungsfeld finden. Und der dritte Aspekt, der erst spät in die Aufmerksamkeitstheorien Eingang gefunden hat, ist nämlich, dass Aufmerksamkeit, und ich glaube, im modernen Zeitalter wissen wir das ganz gut, eine sehr begrenzte Ressource ist, die man nicht ohne Ende zur Verfügung hat. Ja? Und es gibt einige Informationstheoretiker, die behaupten, dass im 21. Jahrhundert Aufmerksamkeit die begrenzteste Ressource sein wird. Und Sie werden merken, wie die Medien darum konkurrieren werden, um die von uns zu erhalten. Sie sehen hier 2 große Bereiche markiert. Wir können mittlerweile im Gehirn 2 große Bereiche identifizieren, die mit Aufmerksamkeit assoziiert sind. Das ist einmal hier der parietal-temporale Teil des Gehirns, der besonders mit der Hinwendung zur Außenwelt assoziiert wird. Und vielleicht wissen Sie aus einigen Vorlesungen vorher, dass hier auch die beiden Sprachareale, nämlich einmal das Broca und das Wernicke-Areal, also einmal um Sprache zu verstehen und auch Sprache zu produzieren. Also die Hinwendung zur Außenwelt findet man eher in diesem temporalen Bereich. Dann haben wir aber auch noch einen frontoparietalen Bereich. Und der ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn wir so eine Intention haben, wie in der ersten Aufgabe, dass ich Ihnen sage, bitte schauen Sie nach, wie viel Ballwechsel haben wir dort. Und da bin ich eher durch meine eigenen Ziele geleitet in der Wahrnehmung. Und das ist das zweite Wahrnehmungssystem, was wir exekutive Aufmerksamkeit nennen. Es gibt Defizite in dem Bereich. Es gibt störungsbedingte Defizite in diesem Bereich. Hier sehen wir die Zeichnung einer Person, die eine Hirnläsion durch einen Hirninfarkt erlitten hat, und zwar genau in diesem Bereich. Diese Person hatte die Aufgabe, diese Zeichnung abzuzeichnen. Und was können Sie da beobachten? Das können Sie selber diagnostizieren. Betätigen Sie sich als Psychologe. Was sehen Sie? Ja, Sie sehen hier. Die Zeigerstellung ist noch richtig. Hier landet, wahrscheinlich ist das eher die 1. Ja? Oder vielleicht die 7, das wissen wir nicht so ganz genau. Die Zahlen sind die 2, 3, 4, 5, 6. Die sind nicht so ganz gut räumlich angeordnet, aber Sie sehen, dass man das eigentlich ganz gut zumindest auf dem Teil der Uhr erkennen kann. Und Sie sehen, dass hier auch teilweise, also das ist schon sehr gestrichelt, aber wir könnten mal wahrscheinlich davon ausgehen, dass nur ungefähr die Hälfte der Welt repräsentiert ist. Was ist mit dieser Person los? Ist sie auf einem Auge blind? Genau, was heißt das?
Durch den Schlaganfall bedingt sind ein Sektor im Sehfeld ausgegangen.
Sehfeld auf der Retina, meinen Sie?
Durch den Schlaganfall wird ein Gesichtsteil, ein Gesichtsfeldteil ausgeblendet, der ist für ihn nicht vorhanden. Er sieht zum Beispiel wahrscheinlich nicht, dass das links von seinem Auge oder von seinem Körper ist, auf die Zukunft oder ähnliches.
Ist das ein Sehproblem oder ein Wahrnehmungsproblem? Wahrnehmungsproblem. Ich habe Ihnen noch eine Information gegeben, nämlich die Läsion sitzt im rechten parietalen Kortex. Wo ist unsere linke Seite repräsentiert im Gehirn? Da hat Ihnen Herr Güntekühn bestimmt schon mal was, weiß ich. Rechts. Das heißt, wenn wir auf der rechten Seite des Gehirns diese Defizite haben oder diese Läsionen haben, dann spielt sich das Ganze auf der linken Seite ab. Und das kann man hier ganz deutlich sehen. Das bezieht sich sowohl auf die Außenwelt als auch auf die Körperwahrnehmung.
Eine Frage, warum ist der Kreis der Ruhe dann vollständig, oder das linke Blatt unten vom Pflanze?
Also zum Teil... Also so Kreise, sehen wir schon, die werden häufig so produziert. Wenn Sie einen Kreis malen, dann ist das ja durch motorische Automatismen oft schon gegeben, dass Sie so einen Kreis malen. Weil so ganz exakt ist das ja nicht passiert, so würde ich das erstmal so mir denken. Und letztendlich können solche Ausfälle, da sie auf der Wahrnehmungsebene passieren, ja immer auch noch leicht verschoben werden, indem Sie einfach Ihre... den Kopf bewegen und dass das unter Umständen geholfen hat, auch hier eventuell noch so ein Blatt. Bitte? Das ist nicht immer so ganz komplett und ist nicht genau auf der,
ja,
der Linie. Ja.
Wenn der Kreis, der eine automatische Vorstellung darstellt, bedeutet ja, dass es im motorischen Bereich trotzdem weitergeht.
Ne? Aber es kann sein, nur durch die Bewegung. Ja, wenn Sie so rühren oder so, dass Sie sagen, das ist in der Bewegung so drin. Wenn Sie einen halben Kreis zu zeichnen, ist für uns ja immer sehr ungewöhnlich. Aber so ein ganzer ist drin. Genau. Aber letztendlich ist es nicht repräsentiert, dass man wirklich sagen kann, da ist auch wirklich die halbe Uhr da. Ja? In dem Moment, wo die das dann wieder zeichnen, ist wieder nur die halbe Welt. Da. Aber natürlich, klar, können Sie das durch entsprechende Kopfbewegung, ist links immer woanders links und rechts immer woanders rechts. Also Sie können es da ein bisschen aus, muss man lernen. Gut, ich wollte Ihnen nur zeigen, dass spezifische Ausfälle dort eben nicht zu Sehproblemen, deswegen schauen ist nicht gleich sehen. Diese Menschen können sehen, aber diese Seiten sind nicht repräsentiert. In früheren Zeiten wurde gesagt, dass vor allen Dingen, die nehmen ja auch ihren Körper nicht als solches wahr, dass das eine Verdrängung der Krankheit wäre, die wollen diese kranke Seite nicht sehen etc. Es hat nichts mit einem Verdrängungsprozess, sondern es hat mit einem echten Wahrnehmungsdefizit zu tun. Es sind aber nicht nur die hohen kortikalen Bereiche an der Aufmerksamkeit beteiligt, sondern wir haben vor allen Dingen den Thalamus, der im subkortikalen Bereich, das als Tor des Bewusstseins bekannt ist. Dann haben wir hier die Colliculi superior, die Augenbewegung vor allen Dingen steuern, dass wir überhaupt irgendwo hinschauen. Und dann gibt es natürlich auch aktivierende Systeme, die uns überhaupt wach halten oder aber auch zum Schlafen bringen können, indem sie nämlich erliegen, also wo einfach eine gewisse Aufmerksamkeit, Anregung, Aufregung nötig ist, um die Wahrnehmung zu steuern. Ja, Und damit bin ich bei den Anwendungsbeispielen und möchte Ihnen in diesem Zuge zeigen, wie man wunderbar Aufmerksamkeit messen kann. Und zwar gibt es in neuerer Zeit Studien, die behaupten, dass es einen Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeitsstörung und Übergewicht gibt. Und Sie wissen, die Übergewichtsthematik steigt in unseren Ländern ständig an. Die gute Botschaft ist, bei den Erwachsenen ist das nahezu eingestellt. Aber wer jetzt sehr stark von Übergewicht ergriffen ist, sind Kinder und Jugendliche. Bei älteren Menschen hat bisher das Alter viel erklärt, warum die mit dem Alter immer übergewichtiger werden. Das kann man für Kinder eben nicht heranziehen. Und deswegen gibt es neuerdings neue Modelle, die eben sehen, dass es eine Komorbidität, so nennen wir das, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Aufmerksamkeitssyndrom und Übergewicht. Bei erwachsenen Übergewichtigen, und zwar schwer Übergewichtigen, hat man gefunden, dass sie eine verminderte exekutive Aufmerksamkeit haben. Also die können ihre Aufmerksamkeit willentlich nicht so richten, wie sie gerne wollen. Und sie haben auch eine vermehrte negative Affektivität, die zusätzlich sowas beeinträchtigt. Und Forscher wie Bazar und andere Kollegen behaupten, dass ADHS und Übergewicht ein gemeinsames Merkmal haben, nämlich sie scannen die Welt zu viel. Das heißt, sie haben so ein Oversampling-Syndrom, nämlich die Welt, die draußen ist, wird viel, viel, viel zu viel beachtet. In dem einen Fall sehr unspezifisch, sind sehr ablenkbar, wenden sich schnell neuen Situationen zu, etc., etc. Im anderen Fall ist es so, dass eben die Aufmerksamkeit besonders zum Beispiel Werbung etc. zugänglich gemacht wird und daher zu so einem Überessen führt, einfach angeregt durch die Umwelt. Wenn man sich Werbung für Kinder anschaut, das sind jetzt Zahlen aus den USA, dann sehen Kinder in den USA, wenn sie so einen ganz normalen Fernsehkonsum haben etc. plus Werbung in den Städten, so circa 10.000 Nahrungswerbungen pro Jahr. 95% davon betreffen die vier Klassen von Nahrungsmitteln, die ich hier Ihnen dargestellt habe. Das geht einmal um Süßigkeiten, dann diese sogenannten gesunden Cerealien, dann diese Getränke, die gesüßten Getränke und natürlich auch die Fastfood-Ketten. Das heißt, dieses Overscanning-Syndrom, wenn die Kinder damit behaftet sind, nehmen sie solche Dinge natürlich viel stärker in sich auf als Menschen, die nicht damit behaftet sind. So, wie kann man sowas jetzt testen? Und dazu komme ich wieder zurück auf den alten Aufmerksamkeitsforscher Michael Posner. Michael Posner hat uns nämlich mit einem unglaublich schönen Aufmerksamkeitstest versehen, der erlaubt, mit Hilfe von einzelnen Tastendrücken drei verschiedene Aufmerksamkeitsnetze im Gehirn zu testen, ohne dass ich irgendwelche invasiven Methoden anwenden muss. Und Sie sehen, hier gibt es drei verschiedene Farben. Das sind diese drei verschiedenen Netzwerke. Blau ist das exekutive Aufmerksamkeitsnetzwerk. Und das sehen Sie, das ist vor allen Dingen im Stirnhirn lokalisiert. Dann gibt es Rot, das sogenannte Alerting-Netzwerk. Dieses Netzwerk ist dafür zuständig, dass ich einfach in gewissen Situationen einen gewissen Wachheitsgrad aktiv aufrechterhalten kann. Und die Orienting-Reaktion ist immer dann gefragt, wenn neue oder unerwartete Situationen auftreten. Stellen Sie sich vor, hier würde jetzt die Alarmglocke schellen, dann sollten Sie mir auf keinen Fall mehr zuhören, sondern Sie sollten möglichst schnell rausgehen und genau dafür ist das zuständig. Und Sie sehen, das ist hier durch die grünen Punkte lokalisiert. So, Posner hat dabei nicht geendet, sondern er hat uns einen Test geliefert, in dem die Versuchsperson uns nur anzeigen soll, ob der mittlere Pfeil eines Displays auf dem Computer nach links oder rechts zeigt. Da können Sie sich schon vorstellen, das kann einfach jeder. Das ist sehr, sehr einfach. Und er hat das kombiniert mit verschiedenen Situationen. Einmal, sie werden konfrontiert mit der Reizsituation, ohne dass sie vorher vorgewarnt werden. Dann gibt es die Möglichkeit, sie mit einem Stern noch darauf vorzubereiten, da wird jetzt gleich was kommen. Der Double Cue, der zeigt ihnen an, das könnte oben oder unten sein, das heißt, ihr Wahrnehmungsfeld wird geweitet. Und der letzte, der Spatial Cue, der zeigt ihnen sogar an, wo das der Reiz gleich überhaupt erscheinen wird. Das heißt, Sie können sich schon darauf vorbereiten, da wird das gleich kommen. Sie haben mit einer bestimmten Taste zu reagieren, das ist immer die Maustaste rechts und links. Und man kann aus diesen verschiedenen Reizbedingungen, nämlich einmal einfach nur ein einfacher neutraler Pfeil oder aber ein Pfeil in einer Ansammlung von gleichgerichteten Pfeilen, oder Sie können sich vorstellen, eine schwierige Bedingung, der mittlere Pfeil zeigt zum Beispiel nach rechts und alle anderen Pfeile zeigen nach links. Das nennen wir in der Psychologie inkongruent, das heißt, ich muss einen Konflikt lösen. Und aus dieser Verrechnung dieser verschiedenen Bedingungen kann ich dann ganz Millisekunden genau berechnen, wie gut diese Netzwerke, die ich Ihnen vorher in den Farben beschrieben habe, wie gut die funktionieren. Das gibt in einer Erwachsenen, sehr, sehr langweiligen Erwachsenenversion. Aufmerksamkeitstests sind immer langweilig. Und es gibt aber eine etwas anregende Fische-Version, weil die Kinder, die hören einfach auf, wenn sie keine Lust mehr haben. Und deswegen muss man denen noch so ein bisschen eine Aufgabe stellen. Die müssen nämlich den mittleren Fisch füttern und natürlich zu der Seite, wohin auch das Maul zeigt. Und die werden auch belohnt durch so ein Blubbern der Blasen, wenn der Fisch dann das Futter bekommen hat. Sie sehen die gleiche Anordnung, einfache Reizkonfiguration, inkongruente Reizsituation und kongruente Reizsituation. Und das ist ein Test, den Sie deswegen über alle Altersstufen hinweg ab einem gewissen Alter der Kinder zeigen können und durchführen können, bis hin ins hohe Erwachsenenalter. Insgesamt entwickelt sich Aufmerksamkeit sehr unterschiedlich im Lebensverlauf. Diese drei Netzwerke, da sehen Sie, das am frühesten entwickelte ist das Orientierungsnetzwerk. Da tut sich nach dem 6. Lebensjahr so gut wie gar nichts mehr. Das heißt, dann sind die Kinder eigentlich mit dem voll ausgereiften Orientierungsnetzwerk ausgestattet. Das zweite ist das Konflikting, inkongruente Situationen lösen zu können. Diese Entwicklung findet etwa bis zum 7. Lebensjahr statt. Und das sich konzentriert in einer Situation, die auch manchmal langweilig ist, zum Beispiel in der Schule zu halten, das ist eine wesentliche Entwicklung, die erst ab dem 10. Lebensjahr erst vonstatten geht. Und wenn Sie so Äußerungen von Herrn Spitzer hören über die mediale Demenz, dann hat das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass gerade in dieser Phase, wo sich diese eigene Wachheit, das sich eigene Einstellen auf die Situation, wenn mir das von einem Fernsehapparat abgenommen wird, es vielleicht nicht so diese normale Entwicklung nimmt, wie es eben ohne solchen Einflüsse gäbe. Insgesamt aber kann man so einen Test ganz gut verwenden, um eben zu prüfen, ob es auf diesen Stufen eben Defizite gibt. Das haben wir gemacht. Und zwar haben wir geschaut, wie sieht es bei übergewichtigen Kindern aus, und die waren schon stark übergewichtig. In diesen Netzwerken können wir bei diesen Kindern Defizite feststellen. Und spielt Depressivität, weil das wird immer im Zusammenhang mit Übergewicht erwähnt, spielt das dabei eine Rolle. Wir sind in einen Bottroper Jugendtreff gegangen, weil wir da die Chance hatten, genügend übergewichtige Kinder zu treffen, aber auch genügend normalgewichtige, die eben so ungefähr aus dem gleichen Lebensumfeld dieser Kinder kamen. Sie sehen, so Kinder waren das eigentlich gar nicht mehr, die waren nämlich 12 bis 18 Jahre und die Kontrollgruppe war so 14 bis 17 Jahre. Jungs und Mädchen ungefähr gleich verteilt, aber das Wesentliche ist, die einen liegen oberhalb der 90. Perzentile mit ihrem Übergewicht. Das heißt, in dieser Altersgruppe gibt es nur 10% der Kinder, die noch schwerer sind als diese Kinder. Also sind schon relativ schwer, aber nicht in der Therapie. Die anderen Kinder lagen natürlich darunter. Und ich zeige Ihnen jetzt diese Ergebnisse. Sie sehen, übergewichtige Kinder zeigen signifikant schlechtere Aufmerksamkeitsleistung, vor allen Dingen in der exekutiven Aufmerksamkeit, die zielorientiert eben genau den Fokus auf die Dinge legt, die in dem Leben der Kinder wichtig sind, im Vergleich zu den normalgewichtigen Kindern aus der gleichen sozioökonomischen Umfeld. Und im Alerting-Netzwerk, ich habe mich jetzt versprochen, also das sind Kinder, die eben nicht die Aufmerksamkeitsspanne so aufbringen können und nicht so wachsam sein können. Und das zweite Defizit ist eben diese exekutive Aufmerksamkeit. Also die Aufmerksamkeit selber kontrollieren zu können und nicht so stark auf die Umwelt zu richten. Wenn man sich jetzt anschaut, was hat die Depression damit zu tun, dann sehen Sie hier eine Korrelation. Die Depressivität der Kinder hing eng mit dieser Wachsamkeit der Alerting-Funktion zusammen. Das ist für uns ein signifikanter Zusammenhang. Deswegen habe ich Ihnen den so mit dem Sternchen markiert. In den anderen zwei Netzwerken finden Sie keinen solchen Zusammenhang. Das heißt, spezifisch beeinträchtigt Depressivität diese Wachsamkeitsfunktion bei diesen Kindern. Kann man damit etwas anfangen in einer Adipositas-Therapie? Dazu habe ich Ihnen jetzt ein Beispiel mitgebracht. Und zwar geht es hier um einen 17-jährigen Jugendlichen mit einem Prader-Willi-Syndrom. Weiß jemand von Ihnen, was ein Prader-Willi-Syndrom ist?
Ja, das sind diejenigen, wo man den Kühlschrank abschließen muss und die trotzdem dran gehen. Also die im Grunde, ja, ich weiß nicht, dass man aus von Genen herkommt.
Ja, das ist ein Chromosom-Defekt auf dem Chromosom 15. Das ist assoziiert mit einer mangelhaften Entwicklung des Zwischenhirns, mit dem Hypothalamus, der ganz wichtig ist für Nahrungsaufnahme, aber auch für Sexualverhalten, für alle möglichen Hormone, für Zyklus etc. Und Sie haben ganz recht, die zeichnen sich dadurch auf, dass sie eigentlich einen übermäßigen Appetit haben und dass man eben im weiteren Lebensverlauf entwickelt die häufigen Diabetes Typ 2, also diesen Alterszucker, was natürlich auch dem Ganzen nicht zuträglich ist. Dieser Junge hat eine Therapie bekommen, die üblicherweise darauf besteht, dass man dem versucht, gesunde Ernährung beizubringen, Kühlschränke abzuschließen oder und sich zu bewegen. Und ich zeige Ihnen jetzt die Ergebnisse, die es bringt, wenn man zusätzlich zu diesem ganz üblichen, was meistens nämlich nicht gut funktioniert, und jeder weiß das eigentlich, eine Form von Meditation hinzufügt. Das sehen Sie hier. Der Junge hat zu Beginn gewogen 116 Kilogramm. Er hat zusätzlich durch 24 Wochen mit der Mutter durchgeführte Meditation weitere 19 Kilo abgenommen. Und nach drei Jahren war dieses Gewicht immer noch auf 89,4 bis 86,2. Also in diesem Range hielt er sich auf. Das heißt, wir haben es geschafft, über drei Jahre wirklich dieses Gewicht auch zu halten. Weil das ist die große Kunst, nicht das Abnehmen, sondern das Halten. Ja? Und Sie sehen, dass also zusätzliche Komponenten wie eben Aufmerksamkeitsfokussierung, selber Selbststeuerung lernen, über Achtsamkeitsübungen, über Meditation, eben diesen zusätzlichen Benefit bei der Gewichtsreduktion allein gebracht hat. Ich bringe Ihnen jetzt ein zweites Beispiel. Nicht Ja, bitte, bitte. Nein, nein. Es ist jetzt auch eine Mischung, nicht so sehr diese Entspannungs-CDs oder vielleicht meinen Sie welche, also es sind Techniken, die ja traditionell eher so zum Beispiel im Zen-Buddhismus oder so durchgeführt wurden, wo sie ganz spezielle Atemübungen machen, Gehmeditation etc., aber sehr einfach durchführen, weil diese Kinder sind auch geistig behindert. Ja? Es sollte nur darstellen, dass zusätzlich so eine Komponente, die einfach überhaupt nichts mit Essen zu tun hat, hier gerade bei dem Gewicht, auch gerade bei so einem Jungen eben zusätzlichen Benefit bringt. Wir haben gefunden, wenn Sie das mit mir auch so gefunden haben, dass wir eine beeinträchtigte Alerting-Funktion bei diesen ganz normalen übergewichtigen Kindern im Bottroper Jugendtreff gefunden haben. Wir haben auch beeinträchtigte exekutive Aufmerksamkeitsfunktionen und die waren aber überhaupt nicht auffällig im Orientieren. Das heißt, die sind allem Neuen in der Umwelt sehr aufgeschlossen etc., weil die eigentlich da ein ganz funktionierendes Netzwerk haben. Und da gleichen die komplett den ADHS-Kindern. Übergewichtige Kinder zeigten auch hier erhöhte Depressionswerte, also Übergewicht geht mit erhöhter Depression einher. Und insgesamt würden wir empfehlen, eben zusätzlich zu reinem Essen und Bewegen, eben auch noch andere Techniken dazu zu führen, die eher kognitive Fähigkeiten und Kompetenzen stärken. Kurz noch einen ganz kleinen Exkurs für Sie in die Forschung zu ADHS und Methylphenidat. Da gibt es ja viel Diskussion. Sie wissen, dass einige Kinder, die ADHS diagnostiziert werden, mit Methylphenidat behandelt werden. Und Sie sehen hier das Reaktionsmuster eines ADHS-Kindes. Einmal die lilanen Balken, wenn der den Aufmerksamkeitstest ohne Medikation macht. Und Sie sehen die rosanen Balken, die sind die Leistungen der Aufmerksamkeitsnetze mit Medikation. Blau sind Werte eingezeichnet, das sind Normalwerte für 10-jährige Kinder, die man eigentlich erwarten müsste, wenn man solches Defizit nicht hat. Diese Eltern kamen zu uns, um das Kind testen zu lassen, weil die Mutter sagte, sie hätte das Gefühl, dieses Medikament wäre nicht vernünftig eingestellt, es würde nicht vernünftig wirken. Und was Sie hier sehen ist, es wirkt auf zwei Netzwerke deutlich verbessernd und das ist auch signifikant. Aber in der Alerting-Funktion wird das Kind wesentlich schlechter, als es ohne Medikamente ist. Das heißt, wir haben zwei Netzwerke, die durch Methylphenidat sich verbessern, aber wir haben ein Netzwerk, was sich dadurch auch verschlechtert. Und jetzt betrete ich mit Ihnen den Altersbereich. Und ja, bitte. Ja, bitte. Das liegt immer noch über dem Normwert, klar. Aber es geht mehr in Richtung Normalität. Und dieser Unterschied, der ist signifikant hier. Das nennen wir immer so, dass man sagt, man findet eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu ohne Medikamente. Ist mit Medikation. Ja. Ja. Okay. Ja. Und geringe Werte heißt immer gute Effizienz dieser Netzwerke. Genau, es ist Ritalin. Mhm. Ich wollte jetzt nur durch den Produktnamen verwenden. Weil sich das hier wirklich verschlechtert. Also sie hatte das so im Gefühl. Das konnte sie nicht verifizieren. Sie wissen ja, viele Menschen haben was für oder gegen Medikamente. Und in diesem Fall sind wir erst von der Hypothese ausgegangen, ja klar, eine Mutter gibt nicht gerne ein Medikament an Kinder. Und wir konnten ihr Urteil aber in der Hinsicht korrigieren, dass wir sagen, wir finden auf zwei Ebenen deutliche Verbesserung, aber wir finden auch auf einer Ebene eine Verschlechterung. Es bringt was hinsichtlich Orientierung und auch Konflikten, also diese Konflikte aufzulösen. Nehmen Sie mal einen Straßenverkehr. Ja, ich kann eigentlich nach links abbiegen, es ist auch grün, aber jemand läuft über die Straße. Ja, das kann der besser, aber er ist im Unterricht nicht mehr so spontan und nicht mehr so wach und nicht mehr so aufmerksam. Also aufmerksam im Sinne von Alerting.
Also der Lernerfolg ist schlechter.
Weiß man noch nicht. Müsste man noch jetzt prüfen. Wir haben jetzt nur die reine Medikamentenwirkung auf die Netzwerke getestet. Aber das ist nur so ein Exkurs in die Pharmakologie. So. Ich habe vermutet, dass einige ältere Menschen von Ihnen hier sind und deswegen habe ich nochmal ein anderes Anwendungsbeispiel herausgesucht für diesen Netzwerktest und zwar Alter und Verkehrssicherheit. Was glauben Sie, sind ältere Menschen im Verkehr besser? Gleich gut schlechter, ihre Fahrtüchtigkeit.
Ja, Die Älteren machen die wenigsten weniger Verkehrsunfälle zum Beispiel.
Weniger Verkehrsunfälle. Also Sie meinen, das ist so ein linearer Abfall?
Ja, weil Sie vorsichtiger fahren.
Mhm, okay. Alle einer Meinung? Also ich kann mir das ja auch erlauben, ich gehöre ja auch schon zur älteren Gruppe.
Ich würde sagen, eher gleich. Schwierigkeiten können die durch höhere Erfahrung ausgleichen.
Mhm.
Und das unterm Strich, das mehr oder weniger an oder annähernd gleich ausgleichen wird.
Mhm.
Vermute ich mal.
Mhm.
Ja, aber man erhöht doch die Versicherung bei den jüngeren
Jahrgängen.
Hören Sie auf die Psychologin, auf den Psychologen. Also es sieht so aus, wenn es um die Verursacher von Unfällen mit Personenschäden geht, dann sind sicherlich die jungen Gruppen ganz stark vertreten, aber am stärksten vertreten sind die Gruppen ab 66. Das heißt, wir haben so ein bisschen einen Abfall. Ja, bitte? Das ist 66 bis 75 und dann größer 75. Und dann sehen Sie, es geht hier einfach um, wie viele Menschen sind Verursacher von Unfällen mit Personenschäden. Ja, das ist natürlich nicht die größte Anzahl von Unfällen, sondern es ist eine ganz spezifische Art von Unfällen. Ja? Und Sie sehen, leider kommt die ältere Gruppe da schlecht weg. Und dieser Abfall, der beginnt auch leider schon wieder so ab den 45. Altersgruppe. Also das scheint so zu sein, laut dem Statistischen Bundesamt.
Also ab 45 Taxi fahren.
So. Und hier geht es jetzt um Fahrfehler in innerstädtischen Kreuzungen nach Altersgruppen getrennt. Auch hier sehen Sie wieder 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Hier sehen Sie Punkte, die beobachtet worden sind an einer Kreuzung. Und hier sehen Sie das Modell, was dazu passt. Und Sie sehen, klar, hier sind auch wieder die jüngeren Gruppen, die noch relativ unerfahren einige Fehler machen. Das wird aber schnell besser. Aber dann sehen Sie auch, ab 40 nimmt das wieder kontinuierlich zu. Ja, und das sind immer diese schwierigen Situationen in Kreuzungen, wo vielleicht auch so die Erfahrung nicht so zum Tragen kommt, nämlich es gibt Konflikte. Denken Sie jetzt an den Aufmerksamkeitstest, der die inkongruenten Reize, es zeigt was nach rechts und es zeigt was nach links. Und da scheinen die älteren Menschen deutlich eben schlechter. Und wie gesagt, ich bin auch schon in der Altersgruppe drin, deswegen kann ich mir das auch, glaube ich, erlauben, hier zu sagen.
Haben Sie denn da auch eine Abhängigkeit vom Gewicht?
Wäre eine neue Forschungsfrage. Wäre eine neue Forschungsfrage. Sie können gerne alle mitmachen. So. Jetzt habe ich nachgeschaut, wie sieht es eigentlich in dem Aufmerksamkeitstest über das Alter hinweg aus, den ich angewandt habe. Und da hat ein Kollege in Holland eine vergleichende Studie über alle Altersgruppen gemacht. Hier steht zwar 100, aber da ist er nicht angekommen. Aber Sie sehen, die Aufmerksamkeitsleistungen beim Orienting und bei diesem Conflicting Task. Orienting heißt, es kommt was und ich orientiere mich dahin. Ja, die Fische kommen oder der Fall kommt, ohne dass er angekündigt ist. Und dieser Conflict Task war ja diese inkongruent versus kongruent. Und Sie sehen, da entwickelt sich sehr schnell, also bis zum 7. Lebensjahr werden die Reaktionszeiten immer schneller. Dann sehen Sie, es nimmt nochmal ab bis zum 40. Lebensjahr und dann steigt das Ganze in Reaktionszeiten auch wieder an. Wenn man sich jetzt diese Effekte nimmt, nämlich wirklich die Differenzen zwischen den verschiedenen Bedingungen, dann sehen Sie auch als diese helle Grafik die Orientierungsreaktion, die auch so mit 40 wieder langsam ansteigt und schlechter wird, aber okay. Da könnten wir uns noch einigen, dass das vielleicht so eine gewisse Gerade ist. Aber was deutlich schlechter wird, ist einfach diese Konfliktreaktion. Also unser Konfliktaufmerksamkeitsnetzwerk funktioniert mit höherem Alter immer sehr viel schlechter. Es ist das, was am längsten sich entwickelt. Es ist aber leider auch das, was sich am schnellsten wieder abmeldet und nicht mehr so gut funktioniert. Warum das so ist? Weil das mit den wirklich höheren kognitiven Funktionen verbunden ist. Also je weiter wir im Gehirn schreiten, also dieser Präfrontalkortex, wo das ja weitgehend lokalisiert wird, der entwickelt sich überhaupt bis zum 24. Lebensjahr. Erst dann ist dieses Gehirn ausentwickelt. Und ab dem 45. entwickelt sich es leider auch schon wieder zurück. Ja?
Zwangsläufig?
Nicht zwangsläufig, weil das will ich Ihnen jetzt zeigen. So. Und das auch von Kollegen aus den USA, die nämlich gezeigt haben, hier wurde 5 mal 20 Minuten meditiert. 5 mal 20 Minuten. Eine Woche mal 20 Minuten tun sie etwas für ihren Geist. Und sie sehen, dass die Kontrollgruppe sich von der Experimentalgruppe besonders in diesem Netzwerk unterscheidet, und zwar signifikant, das eben für diese inkongruenten Situationen verantwortlich ist. 5 mal 20 Minuten. Ja? Und damit möchte ich Sie nach Hause schicken. Ich hoffe, Sie haben verstanden, es gibt verschiedene Arten der Aufmerksamkeit und dass diese verschiedenen Arten werden durch unterschiedliche Netzwerke im Gehirn vermittelt. Aufmerksamkeit ist eine sehr begrenzte Ressource. Daher sollten Sie sparsam damit sein und pfleglich damit umgehen. Aufmerksamkeitsfunktionen lassen sich einfach testen. Also dieser Test dauert genau 30 Minuten. Rechts, links drücken, dann weiß man, wie gut die Netzwerke funktionieren. Es gibt einen Zusammenhang von Aufmerksamkeit und Übergewicht und insofern wahrscheinlich auch Fahreigenschaften, aber das ist noch eine Folgestudie dann. Aufmerksamkeitsfunktionen werden im Alter schlechter, wenn man nicht dafür sorgt, dass sie gepflegt werden. Und Aufmerksamkeit lässt sich auch auf verschiedene Weise trainieren. Also es hilft auch manchmal ein Spaziergang in der freien Natur, hat Michael Pfussner auch mit verschiedenen Kindern exerziert. Es geht nicht immer um das konkrete Training von irgendwelchen CDs, sondern diese Aufmerksamkeitsressourcen können auch woanders aufgefüllt werden. Ja, und dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und der Titel stammte nicht von mir, sondern er stammte von Goethe und ich möchte auch mit Goethe enden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, jetzt sofort meditieren oder haben Sie noch Fragen?
Denken kann ja zum Beispiel auch Freude machen.
Ja.
Wenn man bedenkt, dass die Kinder durch Meditation mehr Selbsterfahrung bekommen, auch mehr Offenheit bekommen, etwas unbeschränkter zu sehen, ihre Denkfähigkeiten besser zu nutzen, werden ja dabei auch Glückshormone ausgeschieden. Ja. Ähnlich wie es beim Essen auch ist. Ja, wenn man übergewichtig wird.
Ja.
Kann es sein, dass Denken, wenn es wirklich macht, auch die Aufmerksamkeit in den Fällen, wo man dann nicht unterdenken wird, verbessert?
Also, das geben jetzt meine Daten nicht so richtig her, aber Sie sehen ja, dass Kinder, die sehr viel essen, so glücklich nicht sind, weil die Depressionswerte sehr hoch sind. Also insofern würde ich Ihre Aussage, dass Essen glücklich macht, schon mal in Frage stellen, weil die haben ja eine Menge gegessen. Also im Sinne von Belohnung, ja. Ich weiß nicht, ob Denken so belohnend sein kann. Ich habe manchmal den Eindruck in der Universität, dass das nicht so ist. Aber, ja. Also man muss Spaß am Denken haben und das ist eine bestimmte Art zu denken, glaube ich. Ja, und ich glaube, es muss auch ein gewisses Kennzeichen von Autonomie haben, was es manchmal, das was oft in der Wissensgesellschaft und in den Bildungsprogrammen etc. schon im Kleinkindalter ab 2 Chinesisch zu lernen, da ist das manchmal nicht drin, sondern sind so sehr kompetenzorientiert. Und Sie haben völlig recht, dass diese Techniken, die erlauben ja gerade, sich aus dem Ganzen zu distanzieren und eigene Gedanken oder beziehungsweise die Gedanken auch mal fahren zu lassen und sich den weißen Bären vorzustellen oder auch nicht, je nachdem wie es einem liegt. Ne? Aber Sie könnten recht haben. Könnte man auch mal eine Studie draus machen. Ich habe keine gefunden. Und ich suche aber auch dich danach. Weil ich bin Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät für Psychologie und ich interessiere mich mehr für das Gemeinsame als für das Trennende zwischen Frauen und Männern. Aber in diesen einfachen Bereichen finden Sie, mir ist keine Studie bekannt, die da wirklich signifikant was hinsichtlich dieser Testung gezeigt hat. Das waren die ersten beiden. Ich komme gerne wieder und mache mit Ihnen diese Übungen. Ja. Kaufen Sie sich, wo ist Walter? Also ich selber besuche so einen Kreis, der hier ganz in der Nähe der Universität zum Beispiel ist, wo man montagsabends kostenfrei einfachste Techniken der Meditation lernt und wo es eine Dreiviertelstunde am Montagabend um 19 Uhr wäre das zum Beispiel. Das ist jetzt umgezogen. Früher war das in der katholischen Studentengemeinde und jetzt ist das am Eulenbaumweg oder Eulenbaumstraße. Genau, da ist ein Kirchenzentrum und da ist das jeweils montags um 19 Uhr. Natürlich, es gibt so Techniken auch, die Sie sich wirklich auch selber beibringen können. Ja. Aber da bin ich keine Expertin, kann ich Ihnen dazu nicht bewerten.
Nehmen nicht im Alltag so automatische Verrichtungen und Abläufe zu, sodass vielleicht auch deswegen die Aufmerksamkeit nachlässt und müssten wir nicht stattdessen dann auch viel mehr Abwechslung in den Alltag reinbringen?
Abwechslung würde ja dieses Orientierungsnetzwerk.
Dass man mehr faszinieren kann.
Genau. Da ist aber die Problematik, dass es im Alltag, also im Alter für Menschen ja auch immer schwieriger ist, Neues wirklich noch zu entdecken. Also die Neugierforschung ist immer gescheitert daran, so über den Lebensverlauf hinweg Neugier zu erforschen, weil letztendlich es ist schwierig im Alter noch wirklich neue Dinge zu entdecken. Aber Sie würden völlig recht haben, diese Orientierungsnetzwerke. Es kann auch sein, weil einfach
wieso denn schwierig? Vielleicht wollen das manche nicht.
Das wollen
wir
nicht mehr. Also ich bin ja nur 70 Jahre alt.
Ja.
Ich will auch nicht mehr so auf alles aufmerksam sein. Will ich nicht. Weil die Zeit ist vorbei und ich will meine Aufmerksamkeit mehr nach innen richten. Und da sind in dem Spiel die interessanten Sachen. Und da draußen, das
Das möchte ich Ihnen belassen. Deswegen habe ich das Thema Straßenverkehr genommen. Da würde ich Ihnen Ihre Technik nicht empfehlen, weil, wie gesagt, wenn Sie dazu nach innen gerichtet sind, dann ist das nicht so günstig. Ne? Ja, aber deswegen, und die Frage ist ja, wenn ich etwas sozusagen nicht mehr so übe, bleibt das auch wirklich so erhalten? Und ich wollte Ihnen eigentlich deutlich machen, dass das auch schon so ein bisschen eine Sache ist, die man wirklich auch ein bisschen pflegen muss. Ja, also die nicht einfach da ist oder sie ist weg oder sie ist defizitär, sondern es gehört schon zu unserem Leben auch ganz deutlich mit dazu.
Ganz am Anfang haben Sie von der Zeigefunktion gesprochen, welchen Einfluss sie hat. Gibt es da Literatur zu, weil Sie gesagt haben, bei bestimmten Klientel ist das vorhanden. Wobei ich mich dann frage, wenn ich an der Uni gesessen habe, dass das also mehr einschläfernd war, also dass Leute vom Stuhl gefallen sind, also kann ich das teilweise nicht nachvollziehen, dass Kinder das dann erlernt haben sollen. Und dann müsste ja auch der Rückkehrschluss sein, also Kinder von Schauspielern, die müssten ja so ein Reservoir haben, weil sie ja eventuell dabei waren, wo ihre Eltern geübt haben, also gerade Gestik.
Darum geht es mir, glaube ich, ging es mir nicht dabei, sondern es geht schon eine Zeigebewegung auf das Kind mitbezogen.
Ja.
Und ich glaube, dass heute ganz viel Gestik und Mimik stattfindet. Also wenn zum Beispiel wir Mütter sehen, die mit dem Kinderwagen und mit dem Handy und winken. Und es ist aber niemals auf das Kind bezogen, weil das sitzt einfach im Kinderwagen und sieht passiv viel Bewegung oder so. Hier geht es um die Zeigebewegung, die wirklich sagt, schau mal da, Mama, beziehungsweise schau mal da, Kind, und das benennen zum Beispiel auch, ja, dass die sagen, da ist der Ball. Ja? Und die Mütter reagieren ja auch sehr responsiv dann, indem sie das, den Gegenstand, auf das das Kind zeigt, benennen. Und das ist eben diese geteilte Aufmerksamkeit, die beide auf das gleiche Objekt bringen und dann eben dieses Gemeinschaftserlebnis.
Hat es denn auch schon Untersuchungen gegeben, inwieweit dieser ständige Handyblick der jungen Mütter, die gucken ja mehr aufs Handy als auf ihr Kind, das müsste doch eigentlich eine Ablehnungsfunktion dann für das Kind sein? Oder gibt es da noch gar keine?
Nee. Also ich kenne keine. Also wäre eine spannende Sache, weil auch die Kinder zum Beispiel auch Sprachinput bekommen, sehr früh, der immer nur eine Botschaft ja bringt. Die erleben ja kein Gespräch von zwei Gesprächspartnern, sondern sie hören ja nur ein. Und sie wissen selber, wenn sie in einem Zug sitzen, in dem viele Menschen sprechen, wo sie immer nur die eine Seite, ihre Aufmerksamkeit wird unmittelbar darauf gelenkt, weil sie ständig eigentlich irgendwie nur die Hälfte mitkriegen und sie wollen sich diese Sätze irgendwie vervollständigen oder diese Geschichte vervollständigen. Aber diesen halben Sprachinput zu kriegen, aber man weiß das nicht. Also wäre eine Idee wert.
Zwei, drei letzte Fragen. Auf einmal da hinten, hier vorne.
Nein, das sagt die Ihnen nicht, weil wir haben das mit den Kindern nicht gemacht, sondern wir haben nur diese Studie gemacht. Im Adipositas-Therapie-Kontext, da gibt es mittlerweile Studien, die eben sagen, jenseits von diesen klassischen Leitlinien gesteuerten Konzepten, mehr Bewegung und bessere Ernährung, die sehr unerfolgreich sind, fügen wir noch solche Komponenten hinzu, die eigentlich primär überhaupt nichts mit dem Essverhalten zu tun haben, sondern die eben Leistung fördert, die eben der Selbststeuerung oder der Selbstkontrolle dient. Und diese exekutive Aufmerksamkeit gehört mit zu diesen sogenannten exekutiven Funktionen, die uns eben erlauben, die Dinge so zu tun, wie wir sie tun wollen. Ja? Und das ist eben häufig das Problem der Übergewichtigen. Aber Sie haben... In vielen Studien hat das zur Verbesserung geführt, ja. Und wir wissen auch, ja, das ist mein Spezialgebiet, das habe ich jetzt so ein bisschen klein gehalten, wir wissen auch, dass Kinder generell sich besser oder schlechter in diesen Funktionen entwickeln. Also Kinder zeigen sehr frühzeitig häufig schon Defizite in Selbstkontrollfunktionen und sie können dann im Längsschnitt zeigen, dass die ständig an Gewicht zunehmen, während Kinder, die gute Selbstkontrollfähigkeiten haben, da pendelt sich das Gewicht natürlich altersbereinigt und so bei 7 Jahren ein und dann bleiben die da auf dem Level. Die werden in der Pubertät sogar so ein bisschen leichter noch wieder. Aber man kann eigentlich sehr frühzeitig sehen, ehe die Kinder so übergewichtig werden, dass diese Funktionen sehr, sehr wichtig dafür sind. Und eine zweite Studie, die aber ich nicht selber gemacht habe und die auch nur im Tierbereich gemacht wurde, die ist schon aus den 80er Jahren, ist wenig beachtet worden. Und die hat gezeigt, dass besonders Stress bei jungen Ratten, also hören Sie es bitte unter diesem Hinweis, wir gucken eben sehr vergleichend, speziell das Stirnhirn beeinträchtigt die Dopaminergenfunktion im Stirnhirn und die anderen Funktionen werden davon nicht so beeinträchtigt. Und das Stirnhirn ist eben besonders wichtig für planendes, für intentionales Verhalten etc. etc. Ja. Also wir haben nur sehr indirekt diesen Hinweis geführt.
Besonders wahrnehmen Aufmerksamkeitsrichtung, worauf sie eben gerichtet ist. Der Schlaf auch mein emotionales Erleben beeinflusst. Und was mich interessieren würde, wäre halt, inwieweit kann ich Einfluss nehmen auf meine Selektion? Nur positiv oder nur negativ war oder überwiegend. Oder meine Aufmerksamkeit richtet sich stärker nach innen gerichtet oder stärker nach außen gerichtet. Das würde mich persönlich sehr interessieren, inwieweit da ich als Individuum Einfluss auf mich nehmen kann. Das finde ich ein sehr gravierendes Anliegen, einfach und für psychologisch.
Ja. Also hinsichtlich dieser wirklich gerichteten Aufmerksamkeit, da steckt es ja schon in dieser Begrifflichkeit eigentlich drin, dass Sie im Grunde selber selektieren können, wohin wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit. Ja? Begrenzt. Ja? Es gibt immer Faktoren, die das beeinflussen. Das ist Gesundheit, das ist Schlaf, das ist Ernährung. Es gibt viele Faktoren, die diese Kapazitäten begrenzen. Und davon ist jetzt Ernährung nur eins oder Alter nur eins, also von diesen vielen. Aber ich gehe schon davon aus, dass Sie durch entsprechende Selbststeuerungsfähigkeiten, wenn Sie die denn entwickeln, und ich arbeite sehr viel mit Kindern und Jugendlichen, die ja gerade dabei sind, die zu entwickeln, dann gehe ich davon aus, dass man auch stärker in der Lage ist, seine Aufmerksamkeit selbst zu beeinflussen. Ja, ist richtig. Ja, das ganz genau. Das ist eine Haltung, die Sie haben, und auch eine Gewohnheit. Und Sie wissen, von allen Gewohnheiten, die Sie lange so durchgeführt haben, kommen Sie ganz schwierig wieder runter. Und Sie müssen das immer auf dem Ohr hören, dass ich mich ganz viel mit sich entwickelnden Gehirn, mit entwickelnden Kindern beschäftige, wo ich sage, diese Fähigkeiten sind deswegen nicht mehr da, weil sie nicht entwickelt wurden. Und nicht, weil sich irgendwann mal einer entschieden hat, ach, ich achte da nicht so drauf, sondern die können das häufig gar nicht. Und man setzt was voraus in der Schule, überall, was die von ihrer vom Gehirnkompetenz nicht können. Und daher beschäftige ich mich sozusagen auf dem aufstrebenden Ast. Und wenn man sagt, bis 24 entwickelt sich dieses Stirnhirn, dann überlegen Sie mal, was bedeutet das, wenn ein Jugendlicher mit 14 ganz viel Alkohol trinkt. Das bedeutet ganz etwas anderes, als wenn ein Erwachsener Alkohol trinkt. Weil es genau diesen Bereich besonders beeinflusst, der genau das möglich macht. Aber klar, wenn Sie sagen, ich habe eben jahrelang, 50 Jahre nach innen geschaut, jetzt wird mir beigebracht, nach außen zu schauen, da würde ich auch sagen, dann würde ich einfach mit sehr, sehr einfachen Techniken, die weit von diesen CDs und was weg sind, nämlich zum Beispiel zu sagen, ich würde mal versuchen, durch die Berge zu laufen. Dann werden Sie sehr schnell merken, dass es nicht mehr möglich ist, nach innen zu schauen, weil Sie müssen nach außen schauen, weil sonst fallen Sie runter. Solche Dinge machen wirklich extrem, dass man sagt, da wird das gefordert und ich kann auch gar nichts anders. Ich kann da nicht drüber nachdenken, sondern ich muss nach außen schauen. Ja?
Wir hatten noch eine letzte Frage.
Ich würde die auch ganz kurz stellen. Mal angenommen, man hat so 20 Leute, die liegen im Normalbereich von dem BMI.
Ja.
Und man würde diese Leute dazu in der Studienbewegung würde sagen, nimm doch mal irgendwie in 2 Monaten 30 Kilo zu. Also man bräuchte sich, dass die vorher einen Aufmerksamkeitstest gemacht haben, und wenn die 20 Kilo schwerer wäre, würden die dann nochmal Aufmerksamkeitstests machen. Könnte man dann wirklich durch den Anteil des Gewichtes eine große Groß auf der, also im Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeit und Übergewichtigkeit so klären?
Also es könnte sogar sein, dieser Versuch ist mal gemacht worden, nicht mit dem Aufmerksamkeitstest, aber man hat Studenten versucht, schwerer zu machen in einer gewissen Zeit. Und die haben sehr schnell gemerkt, dass das genauso schwer ist wie abnehmen, ist kontrolliert zuzunehmen. Das erfordert extreme Selbstkontrolle. Und deswegen würde man keine Defizite in den Aufmerksamkeit, sondern die müssen sich ganz stark kontrollieren, da überhaupt hinzukommen, so viel zuzunehmen. Weil wir stellen uns das wie ein Paradies vor, aber genau das ist es nicht, weil derjenige, der irgendein Gewicht hat, ob er davon runter will oder ob er hoch will, es ist immer ein Problem.
Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Moment. Danke sehr.